Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Wohin sonst sollten wir gehen? Zum Beispiel shoppen. Das ist doch eine ganz nette Beschäftigung. Vorige Woche lud IKEA zum Mittsommernachtseinkauf, Sondereinkauf ein. Jedes Jahr ist das so. Ende Juni muss sich niemand outen, wer dort war. Alles in Ordnung. Die Wise Guys, die haben für dieses Schnäppchen-Event mal einen Song geschrieben und den hören und gucken wir uns jetzt mal an. Das ist krass, aber so ganz ist das ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Die etwas abgespeckte Variante davon kann man jeden Montag früh um 7 vor dem Aldi beobachten. Einkaufen kann einen schon ganz schön beschäftigen. In den Katalogen, bei eBay, nach Schnäppchen suchen, das kostet Zeit. Und für manchen ist Einkaufen, Shoppen auch eine wirklich ganz schöne Beschäftigung. Sie oder er kauft sich was, wenn sie sich mal was Gutes tun wollen. Nach dem Kaufen kommt irgendwann der Blick aufs Konto und es folgt die reuevolle Ansage, da habe ich wieder viel zu viel ausgegeben. Der Spruch auf dem Geldteller der Comenius-Buchhandlung, den Sie vielleicht schon mal gesehen haben, der stimmt einfach. Mit dem Bezahlen wird man das ganze Geld los. Aber das ändert nicht wirklich etwas. Umso wichtiger ist es, dabei zu sein, wenn es mal irgendwo was umsonst gibt. Hinter dem Haben wollen, dem Kaufen wollen und Dinge sammeln, steckt ja auch noch was. Das ist so eine Art Ersatzbefriedigung. Es steckt dahinter ein Durst. Und es ist im Grund der Durst nach Leben. Wir wollen das Leben nicht verpassen. Wir wollen nichts versäumen, was es uns verspricht. Und wenn wir etwas Neues erworben haben, wenn wir es uns mal so richtig gut gehen ließen, dann stellt sich schon eine Befriedigung ein. Wie lange sie anhält, das steht nun allerdings wieder auf einem anderen Blatt. Nun könnte man meinen, das Kaufen verlöre seine Bedeutung, wenn es den Menschen immer besser geht. Viele sagen ja, so die Generation, die den Mangel erlebt hat, die ist besonders anfällig dafür, sich immer wieder noch was anzuschaffen und was zu horten. Das ist aber keinesfalls der Fall. Die heute 9- bis 24-Jährigen, darüber gibt's Statistiken, sie bilden weltweit 30% der Bevölkerung, in Afrika sogar 50%. Die tätigen einen wachsenden Teil der Ausgaben für den täglichen Haushalt, die weltweit so registriert werden. Insgesamt schon 7%, wobei Länder wie China, Brasilien und die Türkei den Durchschnitt nach oben treiben. In Deutschland sind es nur 4%, aber auch das ist für eine Generation, wo die meisten ja noch in die Schule gehen, schon ganz erheblich. Um so ein Schnäppchen, um Einkauf geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Bei dem Propheten Jesaja lesen wir im 55. Kapitel in den ersten Versen: Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn, nämlich den David, zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst. Und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn deines Gottes und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Wie ein Marktschreier, wie ein Werbestratege bietet der Prophet seine Ware an. Wasser gegen den Lebensdurst, Wein und Milch als echte Luxusartikel, mit denen man es sich wirklich gut gehen lassen kann. Jedenfalls damals war das so. Mit all diesen Bildern ist im Grund ein Leben mit Gott gemeint. Die enge Gemeinschaft mit dem Herrn der Welt. Die unverdiente und nicht zu erwartende Zugehörigkeit zur Weltelite. was in diesem Fall nichts mit Dünkel zu tun hat. Unerwartet und unverdient dürfen wir dort dazugehören, wo der Herr der Welt der Chef ist. Wie sich das anfühlt? Wenn ich sowas lese, denke ich manchmal an eine Einladung auf Schloss Albrechtsberg in Dresden. Ein einflussreicher und betuchter Freund des Lebenshofes wurde damals 50 und hatte uns eingeladen. Und nun bekamen wir Anteil an dem, was er sich leisten konnte und was für ihn da alles passierte. Mal so abgesehen vom fürstlichen Ambiente des Elbschlosses da oben, wurde jeder Gang des Menüs vom Speisemeister von der Tür her angesagt, bevor dann eine lange Schlange von Bediensteten in den Saal kam, jeder sich hinter einen Tisch stellte und gleichzeitig die Leute bediente und die Speise servierte. Mich hätte bei diesem Event schon die Vorspeise finanziell völlig überfordert. Aber beim Leben mit Gott muss ich an dieses Erlebnis denken. Er gibt uns Anteil an seinen Beziehungen, an seinen Kontakten, an seiner Sicht des Lebens, an seiner Ehre und Bedeutung. Das heißt Gemeinschaft mit Gott haben. Wo wir uns da wiederfinden, gehören wir normalerweise gar nicht hin, aber es ist wunderschön. Gott nimmt uns in seine allernächste Umgebung auf. Und das alles, wie der Prophet sagt, und das alles kostenlos. Da wundert man sich doch, dass der deshalb so laut schreien muss. Da müssten die Leute doch Schlange stehen. Da stellen sich doch zwei wichtige Fragen. Warum ist das kostenlos, wenn es wirklich etwas Gutes ist? Mein Vater hat immer gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Warum ist das kostenlos, wenn es wirklich etwas Gutes ist? Und die zweite Frage, warum muss man das so anpreisen? Dazu müssen wir uns ein bisschen mit dem Zusammenhang des Textes befassen. Mit dem Kapitel 55 im Buch des Propheten Jesaja endet ein zweiter großer Abschnitt in dieser Mitschrift der Prophetenworte. Die Worte zwischen den Kapiteln 40 und 55 sind an Menschen gesagt, die eine nationale Katastrophe hinter sich und einen mühsamen Neuanfang unter völlig veränderten Bedingungen vor sich haben. Nach einem verlorenen Krieg und einer bedingungslosen Kapitulation waren die Fitten und Begabten des Volkes Israel deportiert worden, umgesiedelt worden. Und nun, als diese Leute schon lange zwischen Euphrat und Tigris leben, sich dort eingerichtet haben und damit abgefunden haben, dass die Heimkehr, die Hoffnungen für Israel vorbei sind, da werden sie zur Rückkehr ermutigt. Ja, sie haben das ja alles ursprünglich mal selbst verschuldet. Aber Gott will mit ihnen jetzt von vorn anfangen. Sie sollen Mut fassen. Sie sollen den Zusagen glauben und daraufhin wieder nach Israel zurückkehren, wieder den Weg unter die Füße nehmen. Ein Trostbuch ist dieser zweite Abschnitt bei Jesaja. Aber dieses Trostbuch verschweigt nicht die Ursachen der Katastrophe und es verschweigt auch nicht, wer die Kosten trug. Nur zwei Kapitel vor unserem heutigen Kaufangebot, vor unserem heutigen Marktschreierwort, da ist vom Gottesknecht die Rede, der unsere Krankheit und unsere Schmerzen trug. An wen die Israeliten damals gedacht haben mögen, als sie diese Worte zum ersten Mal hörten, das wissen wir nicht. Ob sie überhaupt eine Vorstellung hatten, wer das sein könnte? Aber für uns verbindet sich damit der Tod Jesu am Kreuz. Das können sie damals ja nicht gewusst haben, aber auf jeden Fall ist jetzt sonnenklar, warum die guten Dinge zum Leben kostenlos angeboten werden können. Einer nämlich hat den ganzen Preis bezahlt. Einer hat die Kosten getragen. Und deswegen geht es nicht um wertlose Dinge, die einer loswerden will und deswegen jetzt schnell noch vorm Verfallsdatum verschleudert, sondern um etwas sehr Großes und Teures. Um das, wofür Gott selbst alles eingesetzt hat. Es geht um eine Form des Lebensgenusses, die wir aus den Augen verloren haben und die wir oft durch Billiges ersetzt haben. Die zweite Frage, warum also muss er bei so einem attraktiven Angebot überhaupt laut rufen? Wurde das nicht unter der Hand als Geheimtipp weitergegeben? Und wie kommen Menschen dazu, dieses Angebot dann auch wahrzunehmen? In unserem Wort heißt es: Hört auf mich, neigt eure Ohren, kommt her zu mir. Hört her. Dieses Angebot können wir uns nur durch Zuhören, durch Offenheit aneignen. Wir müssen darum nicht kämpfen, wir müssen nicht Kampfsportarten trainieren, sondern es geht um Zuhören. Es geht darum, aufzunehmen, was uns gesagt wird. Es gibt nämlich für alle genug. Keiner muss Angst haben, dass er da unter die Räder kommt. Keiner muss Angst haben, dass ihm andere etwas wegschnappen. Für alle ist genug da. Aber genau dieses Hören, genau dieses einmal Umdenken, aus dem Alltag heraustreten, das empfinden wir oft als zu anstrengend. Viele andere Dinge scheinen wichtiger, liegen oben auf, scheinen im Moment dringender. Und deshalb kommt hier die lautstarke Einladung. Deshalb ist es keineswegs selbstverständlich, dass Menschen dieses unschlagbare Angebot wirklich wahrnehmen. Lautstark wird eingeladen. Und das passiert auch immer wieder in der Gemeinde. Manche Leute empfinden das als zu lautstark, wenn Evangelisationen stattfinden oder so. Aber es soll ja in die Ohren kommen. Es soll ja Menschen bewusst werden, was sie da gerade verpassen. Die trauen der Sache oft nicht, sind schon zu oft auf etwas hereingefallen, haben sich in ihr Privatleben zurückgezogen. Auch damals haben die Leute gesagt: Mann, es gab doch schon immer Propheten. Der Jesaja ist ja nun wirklich nicht der Einzige und der Erste. Was haben wir nicht schon an Prophetenworten gehört? Die haben uns gesagt, dass uns nie was passieren wird, weil wir ja Gottes Volk sind. Oder sie haben gesagt, es hat sowieso alles keinen Zweck. Woran sollen wir denn erkennen, dass wirklich etwas Realistisches dahinter steckt? Ein Merkmal für Wirklichkeitsbezug, ein Merkmal, dass etwas echt ist, das finden wir hier auch beim Propheten Jesaja wieder. Es wird nämlich sowohl die Schuld angesprochen, als auch eine Zukunft eröffnet. Das ist so ein Erkennungszeichen für tatsächliche und wahre Worte. Dass da einer nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd runterfällt, sondern dass er ganz klar anspricht, es ist eure Schuld. Das ist nicht wegzuwischen, das ist nicht kleinzureden. Und gleichzeitig schenkt dieser Gott einen Neuanfang. Gleichzeitig hat dieser Gott eine Perspektive. Er hat eine Zukunft für euch, er will euch nicht bloß fertig machen. Meistens wird entweder alles beschönigt, da ist dann alles richtig, wird alles gerechtfertigt, oder es wird eben so Untergangsstimmung verbreitet. Alles zu spät, hat alles keinen Zweck. Und das haben wir bis heute in den Nachrichten und überall. Diese Prophetien. Alles gerechtfertigt oder alles zu spät. Man könnte meinen, dadurch, dass wir von Jesus wissen, hätten wir es heute leichter, so einer Botschaft zu vertrauen. Schließlich ist definitiv einer gekommen, der den Tod am Kreuz erlitten hat und dazu gesagt hat, das ist für eure Schuld. Und definitiv ist er von Gott in allem bestätigt worden. Er wurde auferweckt, ist seinen Freunden und vielen anderen Leuten begegnet. Aber das Leben mit Gott muss uns immer wieder neu nahegebracht werden. Wir müssen zum Hören gerufen werden. Wir brauchen die Erinnerung, den lauten Ruf. Und Gott ist sich nicht so gut, bis heute wie ein Marktschreier aufzutreten. Ihm liegt die Rettung von Menschen am Herzen. Und deswegen nimmt er auch das auf sich. Dafür nimmt er den Verdacht in Kauf, als könne das, was er anbietet, nicht viel wert sein, weil er es so anpreisen muss. Nun geht der Text allerdings noch einen Schritt weiter, nämlich damit, dass einzelne Menschen kommen, dass einzelne das Angebot nutzen, ist Gottes Plan noch lange nicht am Ziel. Er geht weiter. Es heißt im Vers 4 und Vers 5, siehe, ich habe den David zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn deines Gottes, und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Eine Gemeinschaft, die mit Gott lebt, damals ein Volk, heute eine Kirche, eine Gemeinschaft, die mit Gott lebt, wirkt auf andere Menschen anziehend, wird zum Beispiel oder biblisch gesagt zum Zeugnis für andere. Gott will am Ende ja alle. Und die Gemeinschaft seiner Leute wird dadurch attraktiv, dass er dabei ist. Die Attraktivität und Anziehungskraft entsteht nicht durch die tollen Persönlichkeiten und durch die tollen Events, sondern über die Gegenwart Gottes. Und deshalb kommen tatsächlich immer wieder Menschen dazu. Geplant und gewollt oder auch einfach so, unerwartet. Und nun wird es spannend, denn mit jedem, der dazukommt, steht vor der Gemeinde die Aufgabe, sie oder ihn zu integrieren, sie aufzunehmen. Mit jedem, der dazukommt, kommt etwas bis dahin Unbekanntes in die Gemeinde, in die Gemeinschaft. Und das ist nicht spannungsfrei. Als sich das Bibelwort vor 3000 Jahren bei David verwirklichte, so wie das der Prophet hier angesagt hat, oder worauf der Prophet Bezug nimmt, da entstand in Israel, und das kann man im Königebuch nachlesen, eine multikulturelle Gesellschaft, durchaus nicht unumstritten. Denken wir nur daran, aus welchen Ländern David alles Frauen hatte. Sie brachten ihre Sitten und Gebräuche mit, oft auch ihre Religion. Davon schreibt die Bibel, das wird auch zum Teil kritisch angemerkt, aber es tut der Stellung Davids keinen Abtrag. Mit jedem, der dazukommt, verändert sich auch die Gemeinde. Und die Frage an uns ist, wollen wir das wirklich? Oder liegt uns ganz viel daran, dass alles wie gewohnt bleibt? Gott will alle. Wollen wir auch alle? Oder ziehen wir uns dann in dem Fall die eingangs erwähnte Kampfausrüstung an und sehen zu, dass auch alles in seiner gewohnten Ordnung bleibt? Interessanterweise führt die Gemeinschaft mit Gott, die Zugehörigkeit zu Gott, das Hören auf sein Wort dazu, dass Menschen mit Veränderungen gedanklich und auch ganz praktisch gelassener umgehen können. Gottes Geist schafft eine große Weite, ohne die Mitte aufzugeben. Das ist eine interessante Beobachtung, dass Leute, die so ganz nahe an Gottes Wort dran sind, dann nicht so hektisch auf jede Sache reagieren. Am 6. Juni war es 175 Jahre her, dass in einem Londoner Handlungshaus unter den Lehrlingen der erste CVJM, der christliche Verein junger Männer, gegründet wurde. Schon 11 Jahre später, 1855, sind die Vertreter vieler solcher Gruppierungen am Rande der Weltausstellung in Paris zusammen, um für ihre Arbeit eine Basis zu formulieren. Und diese Basis ist ausgesprochen knapp. Sie besteht aus genau zwei Sätzen. Und sie hat in dieser knappen und geradezu genialen Formulierung, die ein 21-Jähriger übrigens damals gefunden hat, dann auch die Basis für die Grundlage des Ökumenischen Rates der Kirchen und vieler anderer Organisationen abgegeben. Diese knappe Basis sagt, die CVJM haben den Zweck, solche jungen Männer, die waren es damals allein, inzwischen ist das natürlich auf die Frauen ausgeweitet, solche jungen Männer miteinander zu verbinden, die Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland angenommen, im Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Männern auszubreiten, zu sammeln und zu senden. Gott will alle. Das steht im ersten Satz. Und jetzt kommt ein zweiter Satz dahinter, der ist genauso wichtig. Da heißt es nämlich, keine Meinungsverschiedenheit über Dinge, die diesem ersten Zweck fremd sind, nämlich die Botschaft von Jesus auszubreiten, zu sammeln und zu senden. Keine Meinungsverschiedenheit, die über diesen Zweck, die gegenüber diesem Zweck fremd sind, sollen die Eintracht der brüderlichen Beziehungen beeinträchtigen. Damals waren dort Leute zusammen, 1855, die sich zum Beispiel über die Frage des Sklavenhandels überhaupt nicht einigen konnten. Einige brauchten diesen Wirtschaftszweig, um weiter zu existieren. Andere haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Die waren alle zusammen. Das heißt, keine Meinungsverschiedenheit über politische Fragen, keine Meinungsverschiedenheit über Fragen der Lebensgestaltung soll die Einheit, die sich um diesen ersten Zweck, Jesus Christus als Herrn und Heiland, soll diese Einheit beeinträchtigen oder auflösen. Wenn Gott alle will, müssen wir mit jedem rechnen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn laut eingeladen wird, werden auch die kommen, die uns nicht passen. Und genau hier entsteht die spannende Aufgabe. Statt uns gegen Veränderungen immer zu stemmen, statt zu meinen, wir könnten alles wieder so einrichten, wie es mal war, sollten wir unsere Anstrengungen darauf richten, wie immer wieder Gemeinschaft entstehen kann, wie wir uns kennen und verstehen lernen, wie wir mit unseren unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen zu dem einen Ziel unterwegs sein können. Amen.